Deutschlandradio Kultur. Alte Musik.
Von Gottes Gnaden verfüge ich, Wilhelm Ernst Herzog zu Sachsen, Jülich, Kleve und Berg, auch Engern und Westfalen, etc., etc., dass wir Johann Sebastian Bachen von Mühlhausen zu unserem Kammermusiko und Hoforganisten annehmen lassen, auch ihm zu seiner jährlichen Besoldung und Deputat bis auf Widerruf folgendes verordnen, nämlich per anno 150 Gülden an Gelde, 18 Scheffel Korn, 12 Scheffel Gerste, 4 Klafter Floßholz und 30 Eimer Bier. Diese sind in unserem Schlossbrauhaus Allier tranksteuerfrei abzubrauen. Damit ist auf bevorstehendes Quartal Krutschis der Anfang zu machen und sollen dem Herrn Bachen zur Anschaffung seiner Mobilien außerdem noch 10 Gulden gereicht werden. So befohlen in Weimar zur Wilhelmsburg am 20. Juni 1708.
Wirklich erstaunlich. Mit gerade einmal 23 Jahren hatte Bach karrieremäßig alles erreicht, was ein Organist seinerzeit in Thüringen erreichen konnte. Nach nur 5 Jahren in mittelprächtig bezahlten städtischen Organistenämtern war er zum ersten Tastenvirtuosen Thüringens aufgestiegen. Organist und Kammermusikus am Hof des wichtigsten Herzogtums der Region und ausgestattet mit einem Salär, das gegenüber seiner letzten Anstellung in Mühlhausen fast doppelt so hoch war. Ja, Luftsprünge dürfte er gemacht haben, der junge Johann Sebastian Bach, damals im Juni 1708. Aber wo Licht war, da war auch Schatten. Denn wenn auch seinerzeit fast überall an den mitteldeutschen Höfen eine üppige Festkultur zelebriert wurde, Hofkapellen wie Pilze aus dem Boden schossen und Regenten zugunsten einer schillernden Hofmusik mitunter aberwitzige finanzielle Defizite in Kauf nahmen, herrschte am Hof der sächsisch-ernestinischen Hauptlinie in Weimar seit Jahren eiserne Sparsamkeit. Herzog Wilhelm Ernst, seit 1683 Landesherr von Sachsen-Weimar, stilisierte sich während seiner Regentschaft mehr und mehr als Gegenbild zu all den kleinen Sonnenkönigen Thüringens. Ja, der strenge Lutheraner frönte in seiner Residenz einer fast bigott anmutenden Frömmigkeit. Penibel achtete er bei seinen Bediensteten auf regelmäßiges Bibelstudium und stetigen Kirchgang. Er bestand darauf, dass allabendlich mit Glockenschlag 8 Uhr alle höfischen Lustbarkeiten zu einem Ende gelangten. Von denen gab es in der Wilhelmsburg ohnehin nicht mehr viele. Denn obwohl der Herzog noch 1696 den Bau eines Opernhauses veranlasst hatte, verbannte er die Opernaufführungen alsbald von seinem Hof und entließ alle Sängerinnen der Hofkapelle. Im Juni 1708, wenige Tage bevor Bach seinen Dienst antrat, erließ Wilhelm Ernst, der selbsternannte Statthalter Gottes in Weimarer Landen, ein überaus strenges Mandat, das genauestens die Verhaltensweisen an Sonn- und Festtagen im Herzogtum regelte. 1711 wurde es nochmals verschärft und galt nun als das strengste im ganzen Reich. Es untersagte der Bevölkerung am Tag des Herrn jegliche Art von Tanz, Spiel und öffentlichen Feiern und die Herstellung von Mehl, Wein und Bier und erlaubte den Besuch von Gasthöfen nur zwischen 6 und 8 Uhr abends. Dies alles unter Androhung empfindlicher Geldstrafen, Einnahmen, die Wilhelm Ernst verwenden wollte, um in Weimar ein Waisenhaus und eine Kirche zu errichten. Aber der frömmelnde Herzog hatte einen Gegenpol, genauer gesagt sogar zwei. Die Söhne seines Bruders Johann Ernst, eines alkoholsüchtigen Mitregenten, der erst 1707 gestorben war. Der ältere Sohn, Herzog Ernst August, geboren 1688, und sein Halbbruder, Prinz Johann Ernst, geboren erst 1696, hatten vom Vater nicht nur das notorisch schlechte Verhältnis zu ihrem Onkel Wilhelm Ernst geerbt, sondern auch einen ausgeprägten Kunstsinn und die Liebe zur Musik. In ihrer Weimarer Residenz, dem sogenannten Roten Schloss, boten sie nach Kräften ein Gegenprogramm zum puritanischen Leben nebenan in der Wilhelmsburg. Gut möglich, dass von ihnen oder noch von ihrem Vater der entscheidende Impuls ausgegangen war, Bach 1708 zurück an die Ilm zu holen. Denn Bach war in Weimar kein Unbekannter. 5 Jahre zuvor war er für wenige Monate Lakai bei eben jenem nun verstorbenen Mitregenten gewesen und hatte schon damals dem greisen Hoforganisten Johann Effler als Gehilfe gedient. Nun, 1708, war der inzwischen 76-jährige Effler pensioniert und für Bach der Weg frei, als erster Tastenvirtuose am Platz an die Ilm zurückzukehren. Jetzt galt es für ihn zum einen, mit seinen überragenden Orgelkünsten die Gottesdienste des regierenden Herzogs zu zieren, ohne sich des Verdachts anheischig zu machen, seine funkelnde Virtuosität mehr zum Selbstzweck als zur Ehre des Höchsten einzusetzen, und zum anderen, als Kapellmitglied und Kammermusikus die Bedürfnisse aller drei Herren zu befriedigen, alles in allem ein schmaler Grat. Denn die langjährigen juristischen Auseinandersetzungen zwischen Herzog Wilhelm Ernst und seinen beiden Neffen um Befugnisse, Hierarchien und die Höhe der Apanage gingen einher mit einem herzhaften Austausch von Gehässigkeiten und teils absurden Ränkespielen. Und in diesem nicht enden wollenden Intrigenstadel verfolgten die drei Protagonisten nicht selten die Strategie, den Bock zu schlagen, aber den Esel zu meinen, sprich, die erbitterten Auseinandersetzungen wurden immer wieder auf dem Rücken der Dienerschaft ausgetragen, und gerade die für alle drei Herren musizierende Hofkapelle bekam dies häufig zu spüren. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen scheint Bach in seinen Weimarer Jahren einen unbändigen Eifer auf der Orgelbank entwickelt zu haben. Sein Sohn Karl Philipp Emanuel behauptet gar, die 8 Jahre am Hof Wilhelm Ernsts seien für Johann Sebastian in Sachen Orgelmusik überhaupt die fruchtbarsten gewesen. Zugleich verrät uns Karl Philipp aber auch die Hintergründe der Anstellung seines Vaters in Weimar.
Im Jahre 1707 wurde er zum Organisten an die St. Blasius-Kirche in Mühlhausen berufen. Allein diese Stadt konnte das Vergnügen nicht haben, ihn lange zu behalten. Eine im folgenden 1708. Jahre nach Weimar getane Reise und die daselbst gehabte Gelegenheit, sich vor dem damaligen Herzoge hören zu lassen, machte, dass man ihm die Kammer- und Hoforganistenstelle in Weimar antrug, von welcher er auch sogleich Besitz nahm. Das Wohlgefallen seiner gnädigen Herrschaft an seinem Spielen feuerte ihn an, alles Mögliche in der Kunst, die Orgel zu handhaben, zu versuchen. Hier hat er auch die meisten seiner Orgelstücke gesetzt.
Interessant ist, dass Emanuel Bach unterstreicht, sein Vater habe sich in Weimar mit Feuereifer daran gemacht, alle Möglichkeiten des Orgelspiels kennenzulernen und auszuloten. Denn tatsächlich lässt sich auch anderweitig belegen, dass Johann Sebastian Bach seine exponierte Position an einem großen thüringischen Hof mit seinen vielen Beziehungen in die Metropolen Europas auch dahingehend zu nutzen verstand, dass er seinen musikalischen Horizont nun deutlich erweiterte. Ja, es scheint, dass er gerade in seinen ersten Weimarer Jahren systematisch Musik jenseits des ihm schon vertrauten mittel- und norddeutschen Repertoires studierte. Und weil damals die deutschen Höfe nicht nur in Sachen Mode und galanter Conduite voller Neugier nach Paris blickten, verwundert es nicht, dass Bach in jenen Jahren zunächst vor allem Werke der führenden französischen Organisten in sich aufsog. Und zwar durch Abschreiben. Aber nicht nur dies. Auch die Spielweise der Franzosen mit ihren ausgefeilten, manchmal überbordenden Verzierungen, ihren besonderen Manieren und eigentümlichen Phrasierungen scheint den jungen Hoforganisten fasziniert zu haben. Und so nutzte Bach manche jener stillen Weimarer Abende, um sich die bis heute von ihm erhaltenen Abschriften der 6 großen Cembalo-Suiten von François Dieupart anzulegen und sich die gedruckten Orgelwerke des Titularorganisten der Kathedrale zu Reims, Nicolas de Grigny, sowie die komplexen Verzierungstabellen des Versailler Hofcembalisten Jean-Henri d'Angelbert Seite für Seite zu kopieren. Mit dieser Art von Literaturstudium wollte er sich offenkundig neues Repertoire erschließen und verinnerlichen. Doch es ist auch charakteristisch für den jungen Bach, dass auf die Aneignung durch Abschreiben bald auch die Nachahmung und schließlich die eigene kompositorische Weiterentwicklung folgte. Ein wahrhaft berauschendes Exempel hierfür ist das Pièce d'Orgue, Bach-Werkverzeichnis 572, ein wohl um 1712 in Weimar entstandenes virtuoses Orgelwerk, dessen 3 kontrastierende Teile schon rein äußerlich verraten, welchen Vorbildern Bach hier folgte. Die Satzbezeichnungen lauten très vitement, gravement und lentement. Und auch musikalisch präsentiert sich Monsieur Bach hier als abiler Franzose, namentlich im majestätischen, fünfstimmigen Mittelteil, in den das Stück nach einem virtuos funkelnden Beginn mündet und der sowohl hinsichtlich des Satztypus als der gewählten Bassmodelle vielerlei Parallelen zu den kopierten Werken Grignys offenbart. Auch die gedruckten Orgelmessen des Pariser Organisten André Raison nahm Bach unter die Lupe. Namentlich ein Christe Eleison, komponiert in der Form einer dreistimmigen Passacaglia, scheint bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Das in Raisons Werk ständig wiederkehrende Bassmotiv ist jedem Bachianer heilig, denn es taucht in leicht erweiterter Form in Johann Sebastian Bachs monumentaler C-Moll-Passacaglia wieder auf, einem Werk aus Bachs frühen Weimarer Jahren, das offensichtlich auf der Basis von Raisons Thema modelliert wurde. Jedoch die Art und Weise, wie Bach mit dem Thema umgeht, wie er in 21 Variationsfolgen dessen Kombinations- und Deutungsmöglichkeiten systematisch auslotet, führt vor Ohren, dass es ihm bei dieser Übernahme keineswegs um eine bloße Nachahmung oder Hommage ging. Nein, in der großen C-Moll-Passacaglia präsentiert Bach auf der Grundlage eines aus Frankreich abgelauschten Motivs eine perfekt anmutende Synthese all jener Anregungen, die er bis dato von der mitteldeutschen Schule um Pachelbel, der norddeutschen um Buxtehude und Reinken und nun auch von der französischen Orgelschule erhalten hatte. Und dennoch lieferte er reinsten Bach.
Den 11. November 1709 12 Groschen dem Herrn Hoforganisten Bachen vor 2 Klavizymbel zurechte zu machen. Den 16. November 8 Groschen vor die beiden Violinen, so zerbrochen gewesen, wieder reparieren. Den 4. Dezember vor allerhand musikalische Stimmen einzubinden, den Buchbindern Paupitzen, 1 Gulden 18 Groschen 3 Pfennige. Selben Datums außerdem 9 Groschen für 12 Bogen Noten zu schreiben. Den 17. Dezember 1709 1 Gulden und 3 Groschen dem Herrn Hoforganisten Bachen für einen Klavicembal anzurichten, den 20. Dezember dem Herrn Stadtorganisten Waltern vor 5 Monate Information 11 Gulden und 9 Groschen, den 18. Januar 1710 vor 19 Bogen Noten zu schreiben 12 Groschen, 6. Februar 1710 dem Herrn Hoforganisten Bachen vor einen Klavizymbel zurechtzumachen, 2 Gulden und 6 Groschen. Den 8. März 1 Gulden 7 Groschen vor 21 Bogen Noten zu schreiben, 23. März vor 12 Bogen Noten, 10. April vor 9 Bogen, 29. April vor 12 Bogen, 27. Mai hin wiederum vor Noten zu schreiben, 20 Bogen.
Ja, die Einträge in den Rechnungsbüchern von Herzog Ernst August und Prinz Johann Ernst belegen, mit welchem Enthusiasmus die beiden Halbbrüder im Roten Schloss ihre Musikpflege betrieben haben müssen. Sicherlich ganz zum Unverständnis ihres Onkels Wilhelm Ernst. Nahezu im Wochentakt bezahlten sie Schreiber für das Kopieren dutzender Notenseiten. Der Hoforganist und Kammermusikus Bach, dessen Wohnung nur einen Steinwurf vom Roten Schloss entfernt lag, hatte hier um das Jahr 1709 fast monatlich zu erscheinen, um die diversen Tasteninstrumente im Haus zu warten und sicherlich noch sehr viel häufiger, um hier selbst in die Tasten zu greifen. Und dabei gab er sich die Klinke in die Hand mit seinem Vetter Johann Gottfried Walter, dem Weimarer Stadtorganisten und später berühmten Musiklexikographen, der den damals erst 13-jährigen Johann Ernst im Klavierspiel unterwies. Ernst August hingegen war ein versierter Geiger und beherrschte das Trompetenspiel derart souverän, dass er sich später einer harten Prüfung unterzog, um sich als Trompeter freisprechen zu lassen. Ein Inventarverzeichnis aus dem Jahr 1709 bezeugt denn auch, dass sich im Roten Schloss um die 100 Musikinstrumente befanden, darunter mehr als ein Dutzend Tasteninstrumente. Ein staunender Besucher beschrieb das Musikzimmer der Brüder mit den Worten:
Im sogenannten Roten Tafelgemach findet sich nichts außer 5 musikalische Instrumenta, nämlich das nürnbergische Geigenwerk, 2 Klavizymbel, ein grün gemaltes Spinett und noch ein weiteres Spinett.
Das Musikleben im Roten Schloss erhielt einen neuerlichen Impuls, als Prinz Johann Ernst im Jahr 1712 zu seiner Kavalierstour nach Holland aufbrach. Denn neben dem Amüsement und einigen Monaten Studium an der Universität Utrecht stand auf der Agenda des Prinzen offenbar auch, bei den Notenhändlern in Brüssel und Amsterdam möglichst viel neue Musikalien für die Hofkapelle zu erwerben. Philipp David Kreuter, ein Augsburger, der damals mit einem Stipendium seiner Heimatstadt bei Bach studierte, führte jedenfalls im April 1713 die bevorstehende Rückkehr und die vollgepackten Koffer des Prinzen ins Felde, um den Augsburger Stadtrat zu einer Verlängerung seines Stipendiums zu bewegen.
Nun fügt es sich, dass der hiesige fürstliche weimarische Prinz, welcher nicht allein ein großer Liebhaber der Musik ist, sondern auch selbst eine unvergleichliche Violine spielt, nach Ostern aus Holland nach Weimar kommen und den Sommer über hier verbleiben wird. Ich könnte also schon bald manche schöne italienische und französische Musik hören, welches mir absonderlich in Komponierung der Konzerten und Ouvertüren sehr profitabel sein würde. Zudem wird auch die hiesige Schlossorgel bis Pfingsten in solch guten Stand gekommen sein, dass der Herr Bach darauf anfänglich gewiss unvergleichliche Sachen spielen wird. Ich könnte also hierinnen noch sehr viel sehen, hören und kopiert bekommen.
Tatsächlich dürfte Bach der gerade im Umbau befindlichen Orgel der Weimarer Schlosskirche alsbald ganz unvergleichliche Töne entlockt haben. Töne, die man bis dato so noch nicht in der Wilhelmsburg gehört hatte und deren Erklingen gewiss mit der Kavalierstour des Prinzen in Zusammenhang stand. Denn was wir gerade in Bachs Arrangement für Orgel hören, ist in Wahrheit reinster Vivaldi und stammt aus dessen Opus 3 »L'Estro Armonico«, einer 1711 in Amsterdam erschienenen Sammlung von 12 Violinkonzerten. In diesen hatte der Rote Priester aus Venedig exemplarisch seine epochemachende Concertoform aus Ritornellen und Solo-Episoden, tonalen Zentren und endlosen Sequenzketten etabliert und sollte damit eine ganze Komponistengeneration anstecken.
Thank you.
In Weimar brach um 1713 eine regelrechte Vivaldi-Manier aus. Der Prinz Johann Ernst intensivierte seinen Kompositionsunterricht und komponierte nun selbst Konzerte im Vivaldi-Stil. Und sowohl Bach als auch Walter richteten sich etliche italienische Instrumentalkonzerte für Orgel oder Cembalo ein und eigneten sich so spielerisch die Prinzipien des modernen italienischen Concertos an, Prinzipien, die Bach dann einige Jahre später zum Ausgangspunkt für die Modellierung seiner eigenen Instrumentalkonzerte nehmen sollte. Aber Bach wäre nicht Bach, wenn er nicht außerdem versucht hätte, jene neu gewonnenen Einblicke in die italienische Instrumentalmusik seiner Zeit nun auch mit der deutschen Orgeltradition zu vermischen. Das Ergebnis dürfte er der Weimarer Hofgesellschaft schon bald in der Schlosskirche, der sogenannten Himmelsburg, präsentiert haben. Vielleicht im Mai 1714, als die nach seinen Vorstellungen erweiterte Orgel erstmals mit neuer Windlade und einem mächtigen 32 Fuß Pedalregister erklang. Gut möglich, dass Bach für diesen Anlass die große F-Dur-Toccata komponierte, ein Werk, in dem er zu Beginn, ganz ähnlich wie Vivaldi im gerade erklungenen D-Moll-Konzert, zwei Stimmen kanonisch miteinander streiten, ergo konzertieren lässt, und indem er mit einer explosiven Mischung aus vivaldischen Spielfiguren die Manuale und das Pedal seiner Orgel vollkommen ausmisst. Ja, angesichts eines derart wilden Konzertierens auf der obersten Galerie des 20 Meter hohen Kirchenraums mag der fromme Herzog Wilhelm Ernst seinerzeit geglaubt haben, der Erzengel Michael selbst sei in die Himmelsburg geflogen, um seinen Streit mit dem Drachen auf der Orgel zu demonstrieren. Ohne Zweifel, Johann Sebastian Bach hat in seinen ersten Jahren in Weimar musikalisch gesehen eine ausgedehnte Entdeckungsreise durch Europa unternommen und war danach, um es noch einmal mit den Worten seines Sohnes zu sagen, in der Lage, wirklich alles Mögliche, nämlich die wichtigsten europäischen Nationalstile, gleichsam spielerisch auf der Orgel zu adaptieren und miteinander zu vermischen. Er war nun abil in jedem Gusto. Und von dieser einzigartigen Fähigkeit sollten alsbald auch musikalische Gattungen jenseits der Orgelbank profitieren. Aber das ist eine andere Geschichte.
Jene andere Geschichte über den Weimarer Konzertmeister Bach können Sie übrigens dann Anfang Mai hören. Mit dem Wechsel von Mühlhausen nach Weimar wurde Johann Sebastian Bach im Jahr 1708 Hofmusikus. Der Organist aus der thüringischen Provinz verwandelte sich binnen weniger Jahre, musikalisch gesehen, in einen wahrhaften Europäer. Die heutige Folge unserer Reihe Universum JSB behandelte Johann Sebastian Bach in dieser Rolle als Weimarer Hoforganist. Das war eine Sendung von Michael Maul. Die Sprecher waren Frank Arnold, Martin Seifert und Markus Hoffmann. Regie Brigitte Orawitz, Redaktion Bettina Schmidt.